Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und großen Fußstapfen. In die soll der 32-jährige Georg Günther treten und damit eine Tradition der CDU in Mecklenburg-Vorpommern weiterführen. Wir gehen zusammen mit denen ins Internet, die kriminelle Hasskommentare aufspüren. Und wir besuchen Fürstenfelsbruck, Kreisstadt in Bayern, wo eine bemerkenswerte Nachbarschaft und Solidarität entstanden ist. Rheinland-Pfalz ist im Wahlkampf. Nächste Woche, Sonntag, wird über einen neuen Landtag abgestimmt und es geht nach der geht es nach der amtierenden Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD, dann würde sie gerne so weitermachen wie bisher in einer Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen im Landtag. Sie hätten einen guten Koalitionsvertrag ausgearbeitet, hat sie gesagt, und man habe das Glück, sich in der Koalition zu mögen. Malu Dreyer ist in Rheinland-Pfalz beliebt und doch kann es eng werden bei der Wahl. Das liegt nicht nur an den vielen Diskussionen um das Corona-Management von Bund und Land. Die Prognosen zeigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU. Und da kommen nun auch noch die Freien Wähler ins Spiel, die in Umfragen immer höhere Werte erzielen. Ihr Spitzenkandidat ist Joachim Streit, derzeit Bitburger Landrat, erfahren in der Kommunalpolitik, schlagfertig, kämpferisch. Könnte also demnächst die Ampel dunkel bleiben und stattdessen eine Papaya-Koalition regieren? Anke Petermann stellt Ihnen Joachim Streit und das mögliche politische Farbenspiel vor.
Trier, Koblenz, Mainz. Wo Gastwirte und Hoteliers für die Öffnung ihrer Betriebe demonstrieren, da ist auch Joachim Streit, Spitzenkandidat der Freien Wähler Rheinland-Pfalz. Fast 1,90 Meter groß, welliges Haar nach hinten gekämmt, große Brille mit Silberrand. In Mainz darf der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm als einziger Außerparlamentarischer auf Einladung des Hotel- und Gaststättenverbandes sprechen.
Ich sage, öffnet die Hotels und Gaststätten.
Die Vertreterinnen der Ampelkoalition und der Spitzenkandidat der oppositionellen CDU behalten bei ihren Ansprachen die Mäntel an und stellen sich brav hinters Mikrofonstativ. Joachim Streit dagegen hat den Mantel abgelegt. Er löst das Mikro vom Ständer. Zum leuchtend blauen Anzug trägt der Mitfünfziger eine blass-orangefarbene Krawatte. Sie erinnert an die Farbe seiner Partei. Die protestierenden Gastronomen haben blaue Teppichläufe auf dem Mainzer Schillerplatz verlegt, um Hotelatmosphäre zu simulieren. Joachim Streit bewegt sich darauf wie ein Showmaster. Beim Reden rotiert der Spitzenkandidat der Freien Wähler, als wolle er jedem Protestierenden im Halbrund mal in die Augen schauen. Seinen Doktortitel unterschlägt der promovierte Jurist, aber dass er mal Jurastudierende trainierte als sogenannter Repetitor und Kleinunternehmer, das unterstreicht der Bitburger Kommunalpolitiker vor den Corona-gebeutelten Gastwirten.
Ich war selbst, bevor ich Bürgermeister und Landrat wurde, Solo-Selbstständiger. Ich weiß, was das bedeutet, wenn man selbst krank ist als Solo-Selbstständiger und kein Einkommen hat.
Reichlich Topfdeckel scheppern als Beifall fährt Joachim Streit an diesem Vormittag ein. Und er selbst applaudiert auch jemandem. Christian Baldauf nämlich, dem rheinland-pfälzischen CDU-Spitzenkandidaten. Der fordert ebenfalls, die Außengastronomie sofort zu öffnen. Zeichnet sich da im Landtagswahlkampf ein Schulterschluss von CDU und Freien Wählergruppen, kurz FWG, ab? Gar eine Papaya-Koalition? Mit den Christdemokraten als schwarze Kerne im orangefarbenen FWG-Fruchtfleisch? Christian Baldauf scheint nicht gerade elektrisiert von dieser sehr vagen Aussicht, die regierende Ampelkoalition unter Malu Dreyer abzulösen.
Nein. Wenn der Spitzenkandidat der FWG unsere Ideen richtig findet, kann er uns ja wählen und kann uns unterstützen. Spaß beiseite, wir stehen für unsere Ideen.
Zumindest auf kommunaler Ebene in Neuwied hat sich die CDU aber für eine Papaya-Koalition mit den Freien Wählern entschieden. Im Dreierbund mit den Grünen allerdings. FWG Orange in Rheinland-Pfalz gibt sich anschlussfähig nach vielen Seiten. Gegen die AfD grenzt sich Spitzenkandidat Streit aber energisch ab, selbst wenn er deren enttäuschte Wähler und auch andere Frustrierte gern einfangen würde. Nach 30 Jahren SPD-Regentschaft in Rheinland-Pfalz gibt es da Potenzial, stellt sich bei einer Zufallsumfrage in Mainz heraus.
Ich bin die parteilichen Verflechtungen ziemlich leid und wünsche mir schon auch einen Wechsel, unbedingt einen Wechsel, weil das unserem Land auf allen Ebenen, sei es in der Wirtschaftspolitik, sei es in der Bildungspolitik, in der Flüchtlingspolitik, einfach nur gut täte, wenn da mal ein frischer Wind reinkommt. Ich persönlich tendiere gerade zu so Gruppierungen wie Freie Wähler oder so. Ich finde, die haben auch durchaus eine Chance verdient.
Was diese Wählerin bekäme, wenn die FWG in den Mainzer Landtag einzöge? Eine neoliberale Kraft? Joachim Streit federt in den Knien. Neoliberal, das will der Spitzenkandidat nicht auf sich sitzen lassen.
Also der Neoliberalismus hat über Deutschland viel Unglück gebracht. Das, was die FDP mit der Privatisierung deutscher Infrastrukturen getan hat, war ein Riesenfehler. Wir sind auf gar keinen Fall Neoliberalisten. Wir Freien Wähler sind bürgerliche Mitte. Wir sind auch sozial, aber nicht nur gegenüber den Menschen, sondern auch gegenüber der Wirtschaft.
Joachim Streit, ein bürgernaher Macher. Als 24-Jähriger gründete er 1989 die Wählergemeinschaft Liste Streit und zog in den Stadtrat von Bitburg ein. Mit 31 Jahren wurde er dort Bürgermeister. Seit 2009 ist er Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, zuletzt bestätigt mit fast 90%. In Rheinland-Pfalz südlich der Eifel aber unbekannt. Unverbraucht, korrigiert der Spitzenkandidat der Freien Wähler und blinzelt in die Mainzer Frühlingssonne.
Es ist in Rheinland-Pfalz nicht üblich, dass Oberbürgermeister und Landräte in den Landtag streben, sondern eher umgekehrt. In der letzten Periode sind 5 Landtagsabgeordnete Landräte geworden.
Ein Braindrain, also eine Abwanderung von Spezialisten aus der Landespolitik Richtung Kommune.
Und es fehlt halt dieser Braindrain von der Kommune in den Landtag. Und diese kommunale Stimme wollen die Freien Wähler sein.
Ob die Freien Wähler selbst eine Regierungsbeteiligung anstreben, aus einer Ampelkoalition vielleicht die FDP vertreiben wollen? Joachim Streit wehrt ab. Beim Lächeln zeigt er gern die Zähne.
Die Freien Wähler werden nicht das Orange an einer Ersatzampel sein.
Woher der Eifler die Zuversicht nimmt, dass seine Freien Wähler am 14. März in den Mainzer Landtag einziehen, Joachim Streit verweist auf Bayern. Dort lagen die Orangefarbenen 2008 in den Umfragen bei unter 4%. Mit über 10% schafften sie es dann doch ins Parlament. Seit 2018 bilden sie mit der Söder-CSU eine Koalitionsregierung. Der rheinland-pfälzische FWG-Spitzenkandidat hat in der Endphase des Wahlkampfs Fernsehrichter Alexander Holt zu Gast im digitalen Frühschoppen, Mitglied im Fraktionsvorstand der Freien Wähler Bayern. Der weiß, wie es geht.
Anke Petermann über die Freien Wähler und ihre Hoffnungen in Rheinland-Pfalz. Wir springen mal kurz ins Jahr 1990. Da kam eine junge CDU-Politikerin zu ihrem Wahlkreis wie die Jungfrau zum Kinde. So wird es jedenfalls später erzählt. Die junge Frau hieß Angela Merkel. Es ging um Vorpommern, Rügen und Greifswald. 36 Jahre war sie damals alt. Sie kam nicht von dort, aber sie brauchte einen Wahlkreis. Der damalige CDU-Landeschef von Mecklenburg-Vorpommern half ihr, aber es brauchte harte Diskussionen, bis sie schließlich zur Kandidatin gekürt wurde. Das Ende der Geschichte kennen wir. Seit 30 Jahren hat Angela Merkel immer das Direktmandat für den Bundestag dort geholt. Und nun aber will die Kanzlerin nichts mehr holen und gewinnen. Die nächste Bundestagswahl findet ohne sie statt. Jemand Neues muss in ihre Fußstapfen treten. Ein biblischer Begriff, der Großes von dem verlangt, der es tut. Georg Günther soll es sein, 32 Jahre alt. Tritt er wirklich rein in diese Fußstapfen oder sorgt er lieber für eigene, neue Spuren? Silke Hasselmann hat ihn bei seiner Kür kennengelernt.
Liebe Freunde, ich darf Sie begrüßen zur Wahlkreis-Mitte-Versammlung.
Freitagabend in Grimmen. Harry Glawe begrüßt jene 117 CDU-Mitglieder aus den Kreisverbänden Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald, die zum Kulturhaus Treffpunkt Europa gekommen sind und dort auf weit auseinanderstehenden Stühlen Platz genommen haben. Es gelte, den CDU-Bewerber um das Bundestagsdirektmandat im Wahlkreis 15 zu küren, sagt der gastgebende CDU-Kreischef.
Sie wissen, dass seit 30 Jahren dieser Wahlkreis immer in der Hand der CDU war. Und so soll es auch bleiben.
Jeder hier im Saal weiß, diese Hand der CDU hat einen Namen. Seit seinem Bestehen nach der Wiedervereinigung 1990 hat es Angela Merkel 8-mal geschafft, in diesem Bundestagswahlkreis das Direktmandat zu erringen.
Lieber Harry Glawe, lieber Georg Günther, liebe Freunde.
Sie trete ja bekanntlich nicht noch einmal an, also gehe es an diesem Abend um die Wahl ihres Wahlkreis-Nachfolgers, sagt die Kanzlerin von einer Leinwand herunter in den Saal.
Deshalb ganz herzlich per Videogruß begrüßen. Und ich will es auch gleich vorneweg sagen, ich werde meinen Nachfolger im Wahlkampf nach allen Kräften, die ich habe, unterstützen.
Es gibt nur einen Kandidaten, der heißt Georg Günther und ist mit 32 Jahren nicht einmal halb so alt wie die Kanzlerin. Auch sonst unterscheidet ihn äußerlich alles von Angela Merkel. Die dunklen, lockigen Haare, der beinahe grazile Körper im gut sitzenden Anzug, die große und dennoch unauffällige Brille. Während auch Georg Günther dem Grußwort aus Berlin lauscht, wird er daran erinnert, dass seine Chancen auf das Direktmandat auch davon abhängen, welches Ansehen Angela Merkel im nordöstlichsten Wahlkreis Deutschlands im Herbst noch genießt und wie stark sich die Wähler hier Kontinuität oder einen Bruch mit Merkels Politikstil wünschen. Keine leichte Ausgangslage für Georg Günther, den Parteifreunde vor einem Jahr auf die Kandidaturidee brachten. Nach Rücksprache mit Eltern und Lebensgefährten sagte er zu und stellte sich bislang in 20 CDU-Ortsverbänden vor. So hat es Georg Günther kurz vor Veranstaltungsbeginn erzählt.
Ja, dass das sicherlich große Fußstapfen sind, das wurde mir immer so ein Stück weit vermittelt. Aber auch gleichermaßen die Erfahrung von 1990, als sie selber hier angetreten ist. Und genauso sehe ich das jetzt auch ein Stück weit. Junger Mensch, verwurzelt vor allem in der Region hier.
Für Politik, Parlamente und Parteien begann er sich zu interessieren, nachdem er als Schülersprecher am Gymnasium gemeinsam mit dem Schülerparlament Projekte wie den neuen Sportplatz und gesundes Schulessen vorantreiben konnte. Die CDU kam seinen Vorstellungen am nächsten und mit 16 trat er der Jugendorganisation Junge Union bei, was für viele Jugendliche derart uncool ist, dass es schon wieder Mut erfordert. Heute führt Georg Günther den kleinen JU-Landesverband und das absolut unauffällig. Doch nun steht er im Fokus der Partei und der Medien und muss Fragen beantworten. Er könnte diese Aufmerksamkeit nutzen, sich profilieren durch Positionieren, wenn er nicht auch tückische Fragen vermuten würde. Etwa die, ob er sich eher als ein weiter so Merkelianer versteht oder ob er sich von der Kanzlerin absetzen will, um die gerade in Vorpommern überwiegend wertkonservative Wählerschaft anzusprechen und einen Teil von ihnen von der AfD zurückzuholen. Georg Günther lächelt sich an einer vermeintlich zu frühen Festlegung vorbei und sagt in luftig unbestimmter Merkel-Art:
Die Mischung aus beiden macht's, glaube ich. Ich bin begeistert natürlich von Frau Dr. Merkel als Abgeordnete hier vor Ort, was sie auch vollbracht hat. Aber auf der anderen Seite sage ich, ich bin keine Kopie, ich bin Georg Günther aus der Region. Ich stehe sicherlich auch thematisch für andere Themen, die Digitalisierung angehen, vielleicht auch Bildung angehen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich mich dann auch sehr, sehr weit entfernen muss von ihr. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, wir haben da vollkommen gegenteilige Meinungen oder wir gehen so stark auseinander.
Er stamme aus einer politisch interessierten, aber parteipolitisch nicht aktiven Familie. Umso beeindruckender habe er es gefunden, dass und wie sein Vater vor ein paar Jahren dafür gekämpft hatte, dass ihr kleines Dorf endlich mit Straßenlampen ausgestattet worden sei. Das, so Georg Günther, habe ihn dazu gebracht, sich in seiner eigenen Freizeit mit Kommunalpolitik zu befassen. Auch aus seiner beruflichen Tätigkeit als Steueraußenprüfer für Unternehmen habe er vieles gelernt, was er als Volksvertreter im Bundesparlament gut gebrauchen könne.
Ich will in Berlin Bürokratie, neue Gesetzesvorhaben hinterfragen. Wir brauchen jemanden, der auch weiß, mit welchen Konsequenzen Behörden sowie Unternehmen, aber auch Bürgerinnen und Bürger leben müssen, wenn neue Gesetze in Berlin entstehen, liebe CDU-Mitglieder. Das ist mir wichtig, aber auch das Zuhören, ruhig zu bleiben. Das Hinterfragen, der lange Atem sind für das Lösen von Problemen von großer Bedeutung.
Und die großen koalitionsstrategischen Fragen? Georg Günther, der außer dem AfD-Bundestagsfraktionsvize Leif Erik Holm keine namhaften Konkurrenten um das Direktmandat im Wahlkreis 15 zu fürchten hat, streift sie nur kurz. Was er zum Beispiel von einer möglichen schwarz-grünen Regierungskoalition im Bund hält, sagt er nicht. Nur so viel.
Wir, liebe CDU-Mitglieder, haben doch ein gemeinsames Ziel. Wir müssen das Szenario, das Schreckgespenst von Rot-Rot-Grün im Land und im Bund verhindern. Genauso müssen wir von der anderen Seite den blau-braunen Kameraden ihre bundesweite Spaltung und ihre Heimat für rechtsextreme Tendenzen immer wieder vor Augen führen. Die AfD gehört für mich auf Abstand gehalten und in die rechte Ecke gedrängt, liebe CDU-Mitglieder, gerade hier in Vorpommern-Rügen. Lasst uns leidenschaftlich ab heute kämpfen. Ich setze auf Sieg. Herzlichen Dank.
Ohne weitere Diskussion, denn Fragen hat niemand an den 32-Jährigen, stimmen 91% der anwesenden Kreisverbandsmitglieder dafür, dass Georg Günther den Dauer-Merkel-Wahlkreis für die CDU verteidigen soll. Dieser vorpommersche Landwirt zum Beispiel findet gut, dass Günther nicht dem allgegenwärtigen Politikertypus Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal entspricht.
Durch seine Arbeit im Finanzamt hat er ungefähr 100 Firmen in Betreuung. Also allein diese Tätigkeit da, dass er Einblick hat in die Wirtschaft dieses Landes oder dieser Region, das hat mich überzeugt.
Silke Hasselmann über Georg Günther, den Wahlkreisnachfolger von Angela Merkel. Vor kurzem habe ich eine junge Anwältin und Feministin interviewt und zu der Frage, wie Beruf und Familie bei ihr persönlich unter einen Hut gebracht werden, da wollte sie mir keine Antwort geben. Warum? Ich war erstaunt. Aber sie erklärte es damit, dass sie in sozialen Netzwerken immer wieder mit Hasskommentaren angegangen werde, auf ganz üble Weise, und deshalb erzähle sie öffentlich so wenig wie möglich über sich, um nicht noch mehr Angriffsfläche zu bieten. Ein paar Tage später meldete sich der SPD-Politiker Karl Lauterbach mit Ähnlichem. Darüber hören wir gleich mehr. Hasskommentare sind kein aktuelles Problem. Wenn wir auf den Mord an dem hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke 2019 schauen oder auf die Anschläge in Hanau oder Halle, die Täter waren getrieben von Hass und den haben sie im Netz dann auch noch selbst verbreitet. Was tun dagegen? Die Große Koalition will im Bundestag so bald wie möglich das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet verabschieden. Derzeit streitet man noch im Vermittlungsausschuss. Ann-Kathrin Jeske hat noch mehr gefunden, wie gegen diesen Hass vorgegangen werden kann.
Die Solidarität war groß, als SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach kürzlich in der ZDF-Heute-Show öffentlich machte, wie viel Hass ihm in der Corona-Pandemie regelmäßig entgegenschlägt.
Professor Karl Lauterbach beantwortet ausgewählte Hasslyrik.
Ja, guten Abend. Michael M. fragt, kann die Kreckleiche nicht mal einer wegräumen? Nun ja, zunächst hier bin ich. Ich bin keine Leiche, ich bin noch unterwegs. Aber der ein oder andere, der sich hier nicht impfen lässt, der könnte demnächst eine Leiche sein mit oder ohne Crack-Konsum.
Das, worüber man schon als Zuschauerin der Satiresendung des ZDF kaum lachen kann, markiert gerade einmal die untere Schwelle von Hasspostings im Internet. Denn während die Beleidigung Crack-Leiche noch in diesem Radiobeitrag wiederholt werden darf, lässt man das bei den vielen volksverhetzenden, rassistischen und frauenfeindlichen Kommentaren lieber sein.
Das Ziel derjenigen, die Hass und Hetze im Netz verbreiten, ist nicht, sich spezifisch auf eine Person zu stürzen, sondern an dieser Person ein Exempel zu statuieren und damit eben nicht nur die betroffene Person, sondern auch alle MitleserInnen einzuschüchtern und davon abzuhalten, sich künftig auch noch am öffentlichen Diskurs zu beteiligen.
Erklärt Josephine Ballon vom Verein Hate Aid, der über Hasskriminalität aufklären will. Während sich Politiker wie Karl Lauterbach noch trauten, ihre Erfahrungen öffentlich zu machen, würden weniger prominente Personen durch Hasspostings häufig mundtot gemacht. Diese unfreiwillige Einschränkung in der eigenen Meinungsfreiheit sei eine Gefahr für die Demokratie, die weit über den einzelnen Kommentar hinausgehe. Der Verein unterstützt deshalb nicht nur die Betroffenen von Hasskriminalität, sondern gibt auch Seminare für die Ermittlerinnen und Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei.
Es ist leider häufig so, dass vor allem auch Beleidigungen und Verleumdungen im Netz dann so häufig als Bagatelle abgetan werden. Dann wird gesagt, ja, ist denn das wirklich so wichtig? Muss denn das hier verfolgt werden? Oder die Betroffenen berichten davon, dass sie sogar teilweise bei der Anzeigenerstattung weggeschickt werden. Und das ist natürlich sehr bedenklich, wenn wir sowas hören. Denn wir sind davon überzeugt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass auch Strafverfolgung im Netz stattfindet.
Erzählt Josephine Ballon. Hinter der Skepsis stecke meist eine mangelnde Sensibilisierung dafür, welche Strukturen hinter dem Hass steckten. Diese Strukturen, das ergibt sich aus der polizeilichen Kriminalstatistik, sind weit überwiegend rechts. 73% der polizeilich registrierten strafbaren Hasspostings waren 2019 dem Bereich rechter Kriminalität zuzuordnen. Es ist deshalb kein Zufall, dass das Gesetz, mit dem die Bundesregierung gegen die Hasskriminalität vorgehen will, Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität heißt. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht.
Es geht darum, dass wir in Zukunft wollen, dass nicht nur solche Posts gesperrt und gelöscht werden, dazu sind Provider heute schon verpflichtet, sondern wir wollen, dass Posts, die Inhalte wie Volksverhetzung oder Morddrohungen enthalten, in Zukunft auch an das BKA gemeldet werden müssen.
Die Zentralstelle für Hasskriminalität beim Bundeskriminalamt soll dann prüfen, ob tatsächlich eine schwere Straftat vorliegen könnte. Kommt sie zu diesem Schluss, dürfte sie von dem sozialen Netzwerk die IP-Adresse des Verfassers des Hasskommentars herausverlangen. Doch dazu braucht es noch ein weiteres Gesetz, das zur sogenannten Bestandsdatenauskunft. Und dieses Gesetz kann aktuell nicht in Kraft treten, weil es im Februar im Bundesrat an verfassungsrechtlichen Bedenken von Linken, Grünen und FDP scheiterte. Noch gibt es also keine Zentralstelle für Hasskriminalität auf Bundesebene. Viele Länder sind da schon weiter.
Der Vorteil dieser Zentralstelle ist, dass wir natürlich zum einen dort das Know-how bündeln können, aber eben auch dort eine Art Vorfilterfunktion installieren können, die bei der Flut der Anzeigen, die da kommen, natürlich im ersten Schritt schon mal differenzieren kann, ist das überhaupt strafrechtlich relevant.
Erklärt Dirk Münster, leitender Kriminaldirektor des Landeskriminalamts Sachsen. Hier in Sachsen sitzen die Ermittlerinnen und Ermittler direkt neben der Generalstaatsanwaltschaft und können rasch klären, ob ein Hasskommentar nur verletzend ist oder auch strafbar. Die Hasspostings kommen in der Zentralstelle vor allem auf zwei Wegen an. Entweder es geht eine Anzeige über das Bürgerportal für Hasspostings ein, oder es sind Medienpartner, die sich melden. Denn die Generalstaatsanwaltschaft kooperiert unter anderem mit dem MDR und dem regionalen Nachrichtenportal Tag24.
Der Grund dafür liegt auch darin, dass Medienunternehmen ganz nah am Geschehen sind. Das heißt, wenn hier Beiträge veröffentlicht werden, die auf Kritik stoßen oder eben auf Hass, auch aus, insbesondere aus dem rechten Spektrum, sehen die Medienpartner relativ schnell, hier heizt sich eine Diskussion auf.
Und können Kommentare auf ihren Internetseiten, die sie für strafrechtlich relevant halten, direkt an die Generalstaatsanwaltschaft melden, erklärt Pressesprecherin Nicole Geisler. Das Modellprojekt hat sich die Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen von NRW abgeguckt. Konkrete Zahlen dazu, ob es dadurch häufiger zu Verurteilungen im Zusammenhang mit Hasskriminalität kommt, gibt es in Sachsen allerdings noch nicht. Das Projekt läuft erst seit dem vergangenen Herbst. Dirk Münster vom LKA.
Aber, das muss man ehrlicherweise auch sagen, es kostet ja den anderen Partner Zeit. Ne? Und Zeit bedeutet dann unter Umständen für ein Unternehmen auch Geld. Also die müssen ja dort dann auch einen Mitarbeiter hinsetzen und bezahlen, der das dann auch tut. Und da gibt es natürlich sicher auch Abwägungsprozesse, die mir jetzt nicht anstehen zu kommentieren, wo man sagt, na dann schalten wir die Kommentarfunktion ab oder wir löschen bloß.
Die polizeiliche Ermittlungsarbeit ersetzen könnten solche Projekte deshalb nicht. Deutlich mehr Straftaten ans Licht bringen, die mit Hasskriminalität zu tun haben, könnte das auf Bundesebene geplante Gesetz. Schätzungsweise 150.000 Fälle mehr pro Jahr sollen durch die Meldepflicht der sozialen Netzwerke an die Zentralstelle des BKA auf die Ermittlungsbehörden zukommen. Doch damit das Gesetz überhaupt in Kraft treten kann, muss erst einmal der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat schlichten.
Ann-Kathrin Jeske über Hasskriminalität im Netz. Manchmal braucht es Krisen, um das Beste aus den Menschen herauszuholen. Wir benutzen das Wort Krise ungefähr seit dem 16. Jahrhundert. Damals wurde es in der Medizin verwendet für die sensibelste Phase einer Krankheit, die es zu überwinden galt. Das heißt, Krise bedeutet nicht generell, dass es ein schlimmes Ende geben muss. Im Gegenteil, man kann auch gestärkt aus einer Krise hervorgehen. Wie jetzt in diesen Zeiten. Krisen wie die Corona-Pandemie fordern Opfer, aber sie lassen auch Neues entstehen. Solidarität zum Beispiel, wo früher nur ein Nebeneinanderherleben war. Im Deutschlandfunk machen wir uns in diesem Jahr auf die Suche nach dem Wir in unserer Gesellschaft. Mit unserem diesjährigen Denkfabrik-Thema suchen wir nach diesem Wir, nach dieser Solidarität und nach Beispielen für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke wurde im bayerischen Fürstenfeldbruck fündig.
Hallo Emmy, wo bist du?
Hi.
Hi, warum? Ach, warte mal, ich muss die Kamera anmachen. Moment.
Soll ich meine auch?
Ja, du sollst deine bitte auch anmachen.
Ein Familien-Videocall quer durch Deutschland. Mutter Mandy Enders sitzt im bayerischen Fürstenfeldbruck, Tochter Emmy im thüringischen Schmalkalden.
Ich bin gerade bei meiner Oma und meinem Opa, das bin ich schon seit Weihnachten. Hier kann ich gerade besser Homeschooling machen, weil mein Opa ist Mathelehrer.
Mutter und Tochter begegnen sich im Big Blue Button, einem virtuellen und vor allem datensicheren Online-Raum. Hier trifft sich die Elfjährige auch mit ihrer Mitschülerin Letizia, um ein Deutschreferat vorzubereiten.
Ich und Letizia sind schon in der Schule immer Freundinnen gewesen. Und als wir herausgefunden haben, dass wir ein Referat über Sagen machen sollten, da hat sie mich gefragt, ob wir zusammen machen wollen.
Dass Emmy auch im fernen Schmalkalden nicht den Kontakt zu Mama und Freunden in Fürstenfeldbruck verliert, verdankt sie Monika Graf, der Gründerin der örtlichen Corona-Nachbarschaftshilfe. Die hat mit ihrer ehrenamtlichen Initiative einen Internetserver eingerichtet,
wo wir bis zu 50 Arbeitsgruppen synchron parallel betreiben können. Am 4. Januar sind wir damit rausgegangen und dann haben uns auch schon die Eltern bestürmt, die diese ganzen Räume nutzen wollen und Kommunionsgruppen. Und also es gibt ganz viele verschiedene Vereinigungen, die irgendwas mit Bildung zu tun haben und die da jetzt total froh sind, dass sie darauf zurückgreifen können.
Aber Monika Graf vernetzt nicht nur die Jüngsten. Ihre Corona-Nachbarschaftshilfe verbindet auch die Ältesten. Mit 10 iPads und eigens gestalteter Software konnten die Bewohner des örtlichen Seniorenheims mittlerweile fast 200 Videocalls mit Verwandten führen. Eduard Fuderer zum Beispiel sieht und hört auf diese Weise regelmäßig seine Mutter.
Ich finde das Angebot ausgezeichnet. Vor allem ist es relativ einfach, wenn man schon nicht zusammenkommen kann, dass man halt zumindest miteinander ratschen kann und auch den Partner, in dem Fall meine Mutter, auch sehen kann.
Diese Senioren-Videocalls hat Monika Graf von der Corona-Nachbarschaftshilfe Fürstenfeldbruck zusammen mit Altenheimleiterin Anita Beer organisiert.
Da sind Tränen geflossen. Das war auch für mich das größte Lob, weil ich mir dann gesagt habe, das war richtig, was wir da gemacht haben.
Und so haben wir plötzlich eine Gruppe mit einem Durchschnittsalter von 86 Jahren in das digitale Leben eingeführt, wo man vor einem Jahr noch gesagt hätte, No-Go, da führt doch gar kein Weg hin.
Vor fast genau einem Jahr hatte die Regisseurin und Veranstaltungsmanagerin Monika Graf die Idee eines Nachbarnetzwerks für ihre 34.000 Einwohner Heimatstadt.
Am 12. März habe ich abends in den Tagesthemen gesehen, dass ab dem nächsten Tag in Bayern die Schulen geschlossen werden. Eine halbe Stunde später habe ich gedacht, ich mache da jetzt mal so eine Helfergruppe auf Facebook, wie so eine Pinnwand. Hilfesuchende und Helfer können sich da treffen. Das ist bestimmt nicht verkehrt jetzt. Nachts um 22.30 Uhr habe ich das eingestellt und am nächsten Morgen waren schon die ersten 350 Helfer da.
Und das war erst der Anfang. Mittlerweile sind in Monika Grafs Helferdatei 1.800 Bruckerinnen und Brucker verzeichnet, so nennen sich die Bürger von Fürstenfeldbruck. Sie kaufen für Seniorinnen ein, organisieren Fahrdienste zu Impfterminen oder helfen Alleinerziehenden bei der Kinderbetreuung, wie Monika Merck, die auf Amelie und Mila aufpasst.
Die Mama musste arbeiten, gell? Deswegen hat die Mama Hilfe gebraucht in Corona. Und die Omas durften euch ja nicht sehen. Und dann hat die Mama über die Corona-Nachbarschaftshilfe um Hilfe gebeten. Und
so haben wir uns dann kennengelernt.
So haben wir uns kennengelernt.
Die inzwischen preisgekrönte Initiative von Fürstenfeldbruck bringt Generationen zusammen. Von der 6-jährigen Amelie bis zur 94 Jahre alten Rentnerin Angela Gückel, die regelmäßig Besuch von Monika Graf erhält.
Das ist für mich das Allerschönste, was ich jetzt in letzter Zeit überhaupt erlebt habe. Wenn ich meine Monika nicht hätte, dann wäre ich einsamer, alleiniger Mensch.
Das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Netzwerk, das man sich aufgebaut hat, die Freundschaften, die sich da gegründet haben, das ist unbezahlbar und das hätte es nie gegeben. Ich habe eine Nachbarin kennengelernt, die 2 Straßen weiter wohnt, die jetzt meine Stellvertreterin und eine meiner besten Freundinnen ist. Der bin ich davor 6,5 Jahre lang nie über den Weg gelaufen. Und das ist was, was sich auch in der ganzen Stadt bemerkbar macht, dass die Menschen zusammengerückt sind, dass auch jeder das Gefühl hat, wenn es bei mir mal brennen sollte, es wird immer jemanden geben, der mir hilft.
Auch nach Covid? Was wird aus der Corona-Nachbarschaftshilfe Fürstenfeldbruck, wenn Corona überwunden ist? Wenn all die ehrenamtlichen Helfer, die im letzten Jahr viele tausend Stunden Engagement investiert haben, wieder mehr in ihren hauptamtlichen Berufen arbeiten müssen? Netzwerkgründerin Monika Graf sagt, jeder Tag habe 24 Stunden und zur Not schlafe man halt mal ein bisschen weniger.
Wir können gar nicht mehr aufhören. Wir haben ja jetzt seit einem Jahr so enge Kontakte zu so vielen Menschen geschlossen. Da können wir ja nicht irgendwann sagen, so, das war's jetzt, auf Wiedersehen, uns gibt's nicht mehr. Für die sind wir weiter da und das wird auch weiter so bleiben. Irgendwann wird vermutlich das Corona in unserem Namen vorne wegfallen. Dann geht's halt ohne Corona weiter.
Manchmal braucht es Krisen, um das Beste aus den Menschen herauszuholen. Krisen wie die Corona-Pandemie, die viele Opfer fordert, aber auch Neues entstehen lässt. Fürstenfeldbrucks Bürgermeister Erich Raff ist stolz auf die Initiative in seiner Stadt.
Man sieht so in Krisenzeiten, dass sich immer wieder Menschen finden, die sich für andere einsetzen. Und unsere Gesellschaft ohne ehrenamtliches Engagement würde, so wie es jetzt funktioniert, überhaupt nicht funktionieren.
Monika Graf, die Gründerin der Corona-Nachbarschaftshilfe Fürstenfeldbruck, ist eigentlich gar keine einheimische Bruckerin, sondern Zugroßte. Vor 8 Jahren kam sie nach Oberbayern, aber erst jetzt fühlt sie sich richtig angenommen und angekommen.
Es hat tatsächlich das Miteinander ganz neu gestaltet und die Stadt so ein Stück weit noch mal mehr lebens- und liebenswert gemacht.
Michael Watzke über eine krisensichere Solidarität in Fürstenfeldbruck. 22. März 2020, da begann der erste Lockdown. Von diesem Tag an lief auch in den Rathäusern vieles ganz anders. Von hier auf jetzt gingen Beamte und Angestellte ins Homeoffice. Das funktionierte, ja, nicht immer auf Anhieb. Die Gesundheitsämter mussten aufgestockt und mit neuer Technik versehen werden. Die Ordnungsämter bekamen das ganze Jahr über ordentlich zu tun, was die Einhaltung der Corona-Regeln angeht. Vieles musste neu gedacht und organisiert werden, denn es sollte ja weiter geboren, gestorben und geheiratet werden. Aber in dieser Zeit verschwand auch vieles. Geschäftsinhaber gaben auf, Theater machten endgültig dicht. Da müsste eigentlich neues Leben entstehen, mit kommunaler Hilfe. Aber wie, wenn die Gewerbesteuer immer weniger wird in diesen Zeiten? Wie werden unsere Städte nach der Krise aussehen? Ist noch Geld da für die Schlaglöcher, die das Eis im Winter hinterlassen hat? Was macht der geplante Schulneubau? Das hier ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker derzeit umtreibt, um den Weg aus dieser Krise zu finden. Alexandra Gerlach war in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge. Die Stadt mit ihren knapp 20.000 Einwohnern sieht einen Weg. Der Krise trotzen mit Investition.
Wir gehen jetzt links hier runter auf die Wolkensteiner Straße. Und dort kommen wir zu meinem Haus. Da ist ein Laden für Wohnaccessoires, man sieht das jetzt schon. Und da oben drüber sind die zwei Ferienwohnungen.
An diesem Tag im Februar ist der Marktplatz von Annaberg-Buchholz wie leer gefegt. Nur wenige Passanten sind mit kleinen Einkaufsbeuteln unterwegs. Touristen sind gar keine da. Die vielen kleinen Geschäfte, das Café, das Hotel und das Modekaufhaus an der Ecke, vis-à-vis vom stolzen Rathausbau, sind geschlossen, die Fenster dunkel. Das sah vor der Pandemie ganz anders aus.
Wenn kein Corona ist, sind sehr, sehr viele Touristen hier in Annaberg.
Katrin Frohberg geht schwungvoll voran, vorbei am Rathaus und Markt von Annaberg-Buchholz. Vor 10 Jahren hat sie sich mit ihrem Laden für Wohnaccessoires, Geschenke und Feinkost selbstständig gemacht. Seit Monaten sind das Geschäft und die zwei Ferienwohnungen von Katrin Frohberg im Lockdown, wie so vieles andere auch. Das greife die Nerven an, sagt sie und berichtet von quälenden Gedanken.
Wie geht's weiter? Was machst du jetzt hier? Dir wird ja im Prinzip alles genommen. Für das, was du gekämpft hast 10 Jahre lang, ist jetzt alles weg.
Mit Sorge sieht der Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz, Rolf Schmidt, auf die aktuelle Lage der Händler und Gastronomen in seiner Stadt, die normalerweise auch tausende Gäste und Touristen aus dem benachbarten Tschechien zählt.
Was passiert mit dem Handel, mit den Gaststätten, mit den kleinen Geschäften, die jetzt geschlossen sind? Manche gehen an ihre Substanz, manche müssen der Altersvorsorge auflösen, manche müssen ihr Konto leer räumen. Also dort sehe ich riesengroße Probleme auf uns zukommen, was auch die Innenstadt natürlich dann betrifft in der Konsequenz.
Die Stadt kann ihren Gewerbetreibenden nur begrenzt helfen, um das Überleben zu sichern. Je länger der Lockdown und die Schließung der Geschäfte dauern, umso prekärer werde die Lage, sagt Schmidt.
Im Moment kann ich persönlich nicht abschätzen, was passiert noch, wenn alle wieder aufmachen dürfen. Haben dann alle überlebt? Wir machen uns ja Gedanken, wie können wir als Stadt dort überhaupt noch helfen? Wir tun das im Moment durch Stündung oder durch kleinere Maßnahmen, auch durch Unterstützung über unseren City Manager. Neu gibt es einen Online-Markt. Wir können natürlich keine großen Finanzmittel ausschütten an die Händler oder Gastronomen, aber dort sehe ich mit großer Sorge in diesem Bereich.
Annaberg-Buchholz habe gut gewirtschaftet in den zurückliegenden Jahren, sagt die Stadtkämmerin Anke Hanslick. Das biete kleine Spielräume, dennoch reiße die Pandemie jetzt ein großes Loch in die Stadtkasse. Die Aufstellung des aktuellen Doppelhaushalts mit einem Volumen von rund 70 Millionen Euro sei besonders schwierig gewesen.
Gegenüber 2019 und 2020 waren ja dann die Auswirkungen schon spürbar. Da haben wir 1,2 Millionen Euro weniger an Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen. Also das ist eine erhebliche Größenordnung, wenn man bedenkt, dass wir insgesamt 7,2 Millionen noch im Jahr 2019 hatten. Und auch für den aktuellen Haushalt 2021-2022 auch von rückläufigen Steuereinnahmen ausgehen müssen.
Schon vor der Pandemie wurde die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen bundesweit beklagt. Verschärfend kommt nun hinzu, dass auch die Finanzzuweisungen des Freistaates zurückgehen. Statt 8 Millionen Euro pro Jahr werden es jetzt für Annaberg-Buchholz nur noch 6,5 Millionen Euro sein.
Also es fehlt in allen Ecken und Kanten. Wir haben damit zu kämpfen, dass wir in ein neues FAG kommen, nämlich ein neues Finanzausgleichsgesetz, die kleineren Kommunen etwas besser stellt, was auch notwendig war, aber die zulasten der mittleren Städte. Und das ist für uns zum Nachteil, das stellt uns vor große Herausforderungen.
Dabei hat der Oberbürgermeister einiges vor mit seiner stolzen Bergstadt. Annaberg Buchholz war lange Zeit von Abwanderung geprägt. Dieser Trend ist gestoppt und die Stadtregierung setzt auf Investitionen, um den Standort gerade für junge Familien attraktiv zu machen. Und erhält 5 Schulen und Horte in eigener Trägerschaft, verfügt über ein großes Krankenhaus, zahlreiche Pflegeeinrichtungen, ein großes Schwimmbad, ein Theater und 5 Museen. Sie setzt auf Digitalisierung und Breitbandausbau und weist Baugelände für Eigenheime aus. Im bundesweiten Ranking der Zeitschrift Kommunal rangiere Annaberg Buchholz inzwischen unter den familienfreundlichsten Kommunen ganz vorne, referiert Stadtoberhaupt Schmidt voller Stolz. Nun wird intensiv in die Schaffung neuer Arbeitsplätze für junge Leute investiert. Große Hoffnungen richten sich auf den neuen Forschungscampus zum autonomen Bahnfahren, der gerade vom Bund mit rund 18 Millionen Euro Fördermitteln bezuschusst wurde. Er soll in einem ehemaligen Bahnhof der Stadt entstehen, direkt an der 5G-gestützten Testbahnstrecke für autonomes Fahren. Mehrere sächsische Universitäten und rund 150 Unternehmen, darunter Weltfirmen, haben sich hier neben der Stadt bereits eingebracht und arbeiten mit an dem Projekt.
Wenn unser Campusprojekt und unser Hochschulprojekt, was das zweite ist, zum Laufen kommt, dann haben wir Studenten hier. Und Studenten bedeutet möglicherweise auch, wie sagt man so schön, ein Klebeeffekt. Lernen jemanden kennen, lassen sich hier nieder. Wir haben Wohngebiete neu ausgewiesen, die sind in letzter Zeit unglaublich schnell verkauft, die Grundstücke. Also ich sehe das als riesengroße Chance für unsere Region, nicht bloß für unsere Stadt.
Um den ambitionierten Plänen zum Erfolg zu verhelfen, bedarf es einer guten Infrastruktur und einer guten Straßenanbindung für die Stadt am Kamm des Erzgebirges. Doch genau daran hapert es und Besserung ist gerade durch die Pandemie nicht in Sicht, klagt der Oberbürgermeister und setzt auf Innovationskraft und schöpft mit Unterstützung des Stadtrates noch aus den Reserven der Stadt.
Zum einen sind wir so, dass wir optimistische Menschen sind, dass wir uns überlegen, was kann man aus der Sache noch am besten machen, dass wir nicht bloß den Kopf in den Sand stecken.
Alexandra Gerlach über das finanzielle Krisenmanagement in Annaberg Buchholz. Das war das DLF-Magazin. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Barbara Roth zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.